Der Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf. Das Beste aus zwei Welten. Familie und Beruf erfolgreich vereinen, den Mythos der getrennten Welten überwinden. Genau das will mein heutiger Gast bewirken. Statt darauf zu warten, dass die eine Seite handelt, sollen beide Seiten aktiv zur Vereinbarkeit beitragen. Eltern erkennen und benennen dann ihre elterlichen Skills oder verhandeln fair die gemeinsamen Herausforderungen. Unternehmen entwickeln familienorientierte Strukturen und sorgen für familiensensible Führung. Über diese und weitere Themen spreche ich heute mit Joachim Lask. Herzlich willkommen, lieber Joachim.
Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung.
Joachim, du bist Gründer und Geschäftsführer des Work Family Instituts sowie der Akademie für angewandte Wirtschafts- und Familienpsychologie. Als Experte für die Integration elterlicher Skills in Unternehmen unterstützt du Organisationen dabei, familiensensible Führungskonzepte zu etablieren. Mit deinem Ansatz bringst du elterliche Kompetenzen in den beruflichen Kontext und förderst so die Produktivität und Resilienz in modernen Arbeitswelten. Neben deinen Büchern Pep for Kids und Gute Eltern sind bessere Mitarbeiter hast du gemeinsam mit Nina Juncker gerade erst ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Elterliche Skills in Organisation – ressourcenzentrierte Führung und Mitarbeit. Was du mir nicht verraten hast, aber was ich herausgefunden habe, ist, dass du ein leidenschaftlicher Volleyballspieler und Marathonläufer mit 44 Finishes, davon 8 Ultramarathons, was auch immer das ist, zwischen 50 bis 100 Kilometern gelaufen bist. Und du bist auch noch Vater von 7 Kindern. Ich finde, das ist eine ganz schöne
von
Menge.
Von 5 Kindern und 2 sind über meine Frau noch dazugekommen. Von daher sind es 2, wie heißt es, Bonuskinder. Aber die sind so groß, ich glaube nicht, dass ich zu den Kindern sagen würde.
Ah, okay. Aber immerhin, ihr seid eine große Familie.
Ja.
Joachim, wir haben es in der Einleitung schon gehört, dein Herzensthema ist es, diese zwei Welten zu vereinen, Familie und Beruf, und diesen Mythos der Trennung aufzuheben. Für mein Empfinden gibt es dafür noch ganz schön viele Hürden. Und auf eine dieser Hürden würde ich jetzt direkt am Anfang schon zu sprechen kommen, nämlich, was wird denn berufstätigen Eltern immer noch und häufig vorgeworfen?
Naja, also es wird eigentlich vorgeworfen, dass sie nicht flexibel sind, dass sie nicht belastbar sind, häufig krank sind. Und es ist geradezu erwiesen, dass genau das Gegenteil die Realität ist, dass sie Meister der Priorisierung sind und Meister der Krisenbewältigung. Aber es wird ihnen häufig vorgeworfen. Und dann entsteht eben auch so der Punkt, dass die Eltern dann unter Druck sind und versuchen, gute Mitarbeiter zu sein. Da gibt es so eine Art Norm, wann bin ich denn ein guter Mitarbeiter, der natürlich immer da ist. Und auf der anderen Seite so die elterliche Norm, man muss gut für die Kinder da sein. Da kann man nachher als Eltern tun und lassen, was man will. Man ist eigentlich immer die Gelackmeierte. Von daher kommt man unter Druck, sowohl bei den Arbeitgebenden als auch für sich selbst.
Und warum bist du jetzt ein Verfechter dafür, dass Eltern die besseren Mitarbeiter sind?
Naja, ich meine, weil sie halt unverzichtbare Ressourcen mitbringen. Familie ist ja so ein dynamisches Feld. Da bleibt ja nichts eins auf dem anderen. Das Kind wird größer, es krabbelt rum, es fängt an zu reden und schon müssen wir uns permanent verändern. Schon allein die Gründung einer Familie ist eine Revolution. So, und das führt dazu, dass Eltern immer in der Herausforderung sind, sich dem anzupassen, zu reflektieren, was machen wir dann denn eigentlich, wie geht es uns morgen besser wie heute. Und das führt eben zu Fähigkeiten, da kann man machen, was man will. Eltern müssen das lernen. Ja, und von daher bringt das halt unfassbar tolle Fähigkeiten für das Arbeitsumfeld mit, das eben auch zunehmend dynamisch ist.
Und jetzt noch ein bisschen konkreter, was genau können denn Eltern tatsächlich besser?
Naja, wenn man jetzt so ein bisschen das ernst nimmt, was ich gerade eben gesagt habe, dann geht es ja in so Richtung Agilität. Ja, also das heißt, ein dynamisches Umfeld, darauf reagieren zu können. Das würde von meinetwegen heißen, Prioritäten schnell setzen können, Prozesse zu vereinfachen, sich eben auf Herausforderungen schnell einstellen zu können. Alles, was wir unter Agilität verstehen würden, könnte hier reinpassen, aber auch was Resilienz angeht, also gesund bleiben und selbst aus den letzten Fehlern noch etwas lernen zu können. Das sind Eltern sicherlich herausragende Menschen, die da sozusagen permanent gefordert werden. Und von daher in beruflicher Situation unverzichtbar.
Und ich finde, das sind auch Eigenschaften, die in dieser Zeit unverzichtbar sind und unverzichtbarer werden. Also Resilienz und Agilität in der Zeit, wo wir überhaupt nicht mehr zwischen Ursache und Wirkung Schlüsse ziehen können und alles mehr und mehr in so einer Art Chaos ausartet, brauchen wir genau diese Eigenschaften. Und wie schön, dass sie gerade in Familien etabliert und ja gefördert werden.
Ja, genau so würde ich ja auch Familie bezeichnen. Ich habe ja bodenständige Erfahrung, wie sich Familie permanent verändert, dadurch nicht nur, weil die Kinder älter werden, und auch wir werden ja älter und müssen uns darauf einstellen, dann will der eine wieder mehr arbeiten gehen oder der andere oder der wird jemand krank, schicksalhaft. Wir müssen uns permanent sozusagen anpassen und dieses dynamische, unkontrollierbare, wie du sagst, das ist im Grunde genommen das Gold, aus dem diese Skills der Eltern entstehen. Mhm. Vielleicht kann ich dazu sagen, natürlich sind das nicht alle Eltern. Es gibt auch Eltern, die sich dieser Aufgabe nicht stellen oder nicht stellen können, kann ja auch sein. Aber so generell, so der Zuschnitt von Familie bietet diese geniale Möglichkeit.
Ich finde es sehr schön, dass du immer von Eltern sprichst, denn leider ist ja in dieser Diskussion oder in der Debatte allgemein um Vereinbarkeit sehr, sehr viel immer auf Mütter und Frauen konzentriert. Deswegen würde mich total interessieren, gibt es denn spezielle Herausforderungen, die besonders Väter betreffen? Und welche konkreten Skills können denn aktive Väter, also wirklich Väter, die engagiert sind, ganz konkret im beruflichen Kontext einbringen?
Naja, wie du es schon so ein bisschen in dem Nachsatz nachgeschoben hast, die aktiven Väter, die also sich in dem Sinn, sagen wir mal, 12 Monate Elternzeit nehmen, ja, also was dann ungewöhnlich ist, da sehen wir, dass die Herausforderungen ganz die gleichen sind wie bei den Müttern. Das heißt, mit Abwertungen, die sind nicht flexibel, die kann man nicht mehr für die Karriere einsetzen. Vielleicht kommt die nur zur Teilzeit zurück, und was ja alles wirklich Bullshit ist, ja, sondern natürlich kann ich auch in Teilzeit, wenn ich dann noch für die Familie zuständig sein möchte, kann ich sehr gut Karriere machen, sehr gut Führungsarbeit übernehmen. Gerade das ist ja möglich. Was ist eigentlich Vollzeit und Teilzeit in der Schweiz? Arbeiten wir viel mehr für Vollzeit und so weiter. Mhm. Genau, also von daher, das sind die Herausforderungen von den aktiven Vätern, die du sagst. Aber wir haben auch Ergebnisse und Untersuchungen gemacht, wo wir geschaut haben, wie viel Prozent erwerbstätig ist denn der Elternteil, der bei uns dran der Studie teilgenommen hat. Und wir haben gar keine Unterschiede gefunden, ob dann diese Väter oder diese Mütter mehr oder weniger Skills entwickelt haben, sondern alle gleich viel im Grunde genommen, auch von der Art und Weise. Und doch könnte man sagen, bei den Vätern, wenn man sich überlegt, welche Skills die vielleicht zusätzlich lernen, dann kommt man schon so in Richtung Empathie und Kommunikationsfähigkeit, die sie natürlich am Arbeitsplatz hervorragend benutzen können.
Joachim, ihr macht ja ganz schön viel dafür, dass genau diese Skills sichtbarer werden im beruflichen Kontext. Aber warum ist das überhaupt notwendig? Warum werden denn diese Fähigkeiten noch zu wenig gesehen und gewertschätzt?
Ja, du sprichst da was Bedeutendes an. Wenn man sich klar macht, dass 70-90% der informell gelernten Skills, wie die da aus der Elternschaft, wir könnten aber auch die nehmen vom Ehrenamt oder aus dem Sport, dass diese informell gelernten Skills 70-90% der beruflichen Skills ausmachen. Wir lernen das nicht in der Schule, nicht an der Uni, nicht, auch nicht übrigens in der Weiterbildung bei den vielen teuren Coaches, sondern wir lernen es im Leben, ja, in den alltäglichen Bedingungen. Auch an der Arbeit lernen wir das. Und diese informellen Skills, also diese nebenbei gelernten Lebensweisheiten, sage ich mal, die haben kein Zertifikat. Und deswegen sind die Deutschen so ein bisschen hinterher und sagen, das hat kein Zertifikat, deswegen, ja, das musst du erstmal nachweisen, das muss ich ja dann vielleicht irgendwo für die Zertifizierung vorlegen, dass derjenige das hat. Also sprich, das wird nicht so ernst und nicht so wahrgenommen. Und das ist so ein bisschen die Krux der Geschichte an der Stelle. Und dabei sind sie eben so wichtig. Und viele Unternehmen wissen das inzwischen auch, dass sie gerade solche Plattformen herstellen, wie die Kaffeeecke, eine Couch irgendwo, wo man so Smalltalk machen kann. Wie hast du das gemacht? Ja, da findet auch informelles Lernen am Arbeitsplatz statt. Jetzt kommt noch dazu, du hast vorhin gesagt, der Mythos der getrennten Welten, ja, dass man sagt, ja, was zu Hause ist, geht uns ja nichts an. Ja. Hier im Betrieb, da ganz im Gegenteil, gerade durch Covid und das Homeoffice-Situation, da wurde das ja sehr, sehr, sehr praktisch, dass wir zu Hause lernen und zu Hause arbeiten und plötzlich die Arbeit in den eigenen vier Wänden ist. Ja. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum das so wenig wertgeschätzt wird und wahrgenommen wird, obwohl so bedeutend hoch ist.
Spannend. Also du triffst da voll ins Schwarze, finde ich. Gerade auch mit der deutschen Kultur. Ich sehe das auch immer sehr mit einem amüsanten Lächeln, schaue ich da manchmal zu. Wir können eben nicht alles in Prozesse und Strukturen und Prinzipien und Strategien packen. Vieles lehrt uns das Leben. Ja. Und deswegen, finde ich, hörte sich das gerade so an, als wären wir da insgesamt in Deutschland in so einem großen Veränderungsprozess, der einfach Zeit braucht.
Ja, bedenkt mal zum Beispiel, dann gibt es eine Gewerkschaft, die dann sagt, ja, weiß ich, wenn jemand jetzt Elektrotechniker gelernt hat, dann muss er für den ganzen deutschen Industriepark ausgebildet sein und dann kommt jemand aus dem Ausland und hat das vielleicht bei sich in der Garage gut gelernt, der kriegt kein Zertifikat, der darf das gar nicht machen, ne? Sondern der hat vielleicht gut ein Moped repariert und könnte das wirklich bei uns gut auch machen, ja? Darf es aber nicht, weil er nicht das Zertifikat hat, damit er in jeder deutschen Werkstatt arbeiten könnte. Ne? Also das ist so ein bisschen verrückt, ist so wirklich ein bisschen deutsch formalisierter.
Ja. Und das andere, was du erwähnt hast mit dem Ehrenamt und dem Leben, ich finde, es ist so wichtig, da ein Verständnis auch zu entwickeln, dass wir ständig lernen. Es ist nicht nur im Arbeitskontext oder nur im Coaching, es ist nicht nur da, dass wir diese Lernprozesse erleben. Die ganze Zeit, wenn es gut läuft, lernen wir, wenn wir bereit sind dafür.
Und gute Coaches würden eben ab spätestens diesen Podcast von uns beiden jetzt hier sagen, wir möchten eben das informelle Lernen gerade nutzen. Ja? Das heißt also, wenn jemand lernen will, von meinetwegen gewissenhafter zu werden oder in der Kommunikation sich verbessern will, in der Kundenorientierung, nichts besser als bei den eigenen Kindern. Ja? Die Sprache der Kinder sprechen können, von den Lippen ablesen können, was derjenige möchte. Das ist doch das, was wir bei der Kundenorientierung können wollen. Übe es mit deinen Enkeln und mit deinen Kindern.
Wow, ja, so gut. Was können denn Eltern aus deiner Sicht dafür tun, dass genau diese Fähigkeiten, dass sie erstmal selber wertschätzen lernen? Genau. Und was können sie tun, dass es im beruflichen Kontext gewertschätzt wird, gesehen wird?
Genau, da zielt ja auch unser Buch drauf ab, dass wir darüber informieren, da wirklich sehr gutes Wissen geben. Und es ist relativ einfach. Es geht darum, wenn wir eben ja gesagt haben, das informelle Lernen läuft so nebenbei. Wenn ich jetzt ziemlich aufgeregt bin, mein Jugendlicher trinkt schon wieder zu viel Alkohol und ich bin so sauer auf den, ne? Und jetzt weiß ich aber, anschreien bringt auch nichts und ich kann meine Emotionen regulieren. Das kann ich natürlich genauso machen bei dem Kind, das gerade den Löffel nicht unter die Nase reinkriegt und den Joghurt über sein Haupt verschmiert hat. Wie auch immer, dann lerne ich von meinetwegen Emotionsregulation. Aber das weiß ich ja in dem Moment nicht. Oder ich benenne das nicht so. Das ist so ein bisschen die Aufgabe. Und was können jetzt Eltern tun? Ganz einfach, es ist so simpel. Sie müssen einfach nur mal stehen bleiben und zurückblicken und sich fragen, was habe ich denn heute gelernt? Wie heißt das denn, was ich gelernt habe? Also von meinen Dingen, wir kommen zu dem Ergebnis, ja, irgendwie habe ich meine Gefühle im Griff gehabt. Wie nenne ich das im beruflichen Kontext? Eben von meinen Dingen, Emotionsregulation. Und jetzt gibt es einen zweiten kleinen Trick, dass ich sage, was habe ich denn dazu gemacht, damit ich meine Emotionen regulieren kann? Also fange ich dann an und sage, oh, ich habe nochmal meinen Gedanken zurückgestellt. Ich habe nochmal dreimal durchgeatmet. Ich bin mal kurz zur Tür rausgelaufen. So, und jetzt kann ich plötzlich, wenn ich mir das bewusst mache, kann ich plötzlich das beschreiben, was ich da mache. Und damit habe ich den Schlüssel, das auch wieder einzusetzen in einer ganz anderen Situation. Ja, das heißt also, ich brauche eine sprachliche eine Formulierung des, was ich da kann. Die Eltern sehen ja eher, der schiebt jetzt den Löffel und der Nase rein. Hurra, es hat funktioniert. Ne? Aber die denken nicht darüber nach, was habe ich denn getan, damit das gelingt. Ja? So, und wenn das gelingt, dass Eltern das formulieren können, Also das heißt im Grunde genommen, so eine Art Lerntagebuch mal aufzuschreiben für eine Woche, das langt voll und ganz. Und dann festzustellen, hulla, das sind ja eine ganze Menge Skills, die ich da kann. Und das führt natürlich schon allein, wenn ich das vortrage in Vorträgen, super. Mhm. Dass dann danach Väter und Mütter auf mich zukommen und sagen, hey Joachim, heute hat sich mein Leben verändert. Dadurch, dass ich dir zugehört habe und ich merke, das ist ja wertvoll, da lerne ich ja mehr als in der Weiterbildung. Ja, das ist ja 24/7 permanente Weiterbildung.
Ja, das ist auch sehr reflektierendes Lernen. Ne?
Also ganz genau.
Ich versuche zu reflektieren, was ich lerne. Und ich glaube, das ist eine der absolut wichtigsten Fähigkeiten, die man braucht, um gut zu führen. Weil da passiert ja letztendlich Ähnliches. Ja? Ja, man bewirkt etwas und manchmal weiß man gar nicht, wie ist es dazu gekommen, zu reflektieren, was war der Auslöser, was habe ich da konkret getan.
Ganz genau.
Wie erlebst du denn Unternehmen und den HR-Bereich oder HR-Bereiche insgesamt? Haben elterliche Skills, von denen wir jetzt schon einige gehört haben, über die vergangenen Jahre mehr Aufmerksamkeit bekommen? Und welche Hürden siehst du noch? Welche Hürden müssen wir noch nehmen?
Ja, da gibt es nicht so eine einfache Antwort. Also ich sehe die Unternehmen, die genau das Gleiche weiter tun. Die haben zwar familienorientierte Strategien, die aber, wenn du jetzt ein Kind bekommst, ins Geheime hoffen, bitte kein zweites. Hm. Ja, du kriegst deine Elternzeit, du kriegst die ganzen Segnungen von irgendwelchen Unterstützungen, aber die Führungskraft sagt eigentlich unter der Hand, bitte, wenn es irgendwie geht, nicht noch ein zweites. Ja, so, also die haben den Schuss noch nicht gehört oder die nutzen das auch nicht. Da geht es noch weiter um die Trennung. Also Vereinbarkeit sieht dann so aus, zu sagen, du hast dein Privatleben und wir haben hier das Berufsleben, die haben nichts miteinander zu tun und wir müssen jetzt in dem Fall leider doch dafür sorgen, dass du keine Nachteile hast. So, also da gibt es viele Unternehmen, die das nicht haben. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die haben sehr wohl verstanden, dass Vereinbarkeit darin besteht, dass Familie einen Raum hat und Arbeit einen Raum hat und dass die beiden keine Gegner sind, sondern Freunde sind, dass es da einen gemeinsamen Nutzen gibt. Ja, also es kann nicht sein, dass ich nach Hause gehe, in meine Familie, um meine Körner aufzubereiten, die ich dann bei der Arbeit verbrenne. Sondern die Arbeit muss genauso ein Ort sein, in dem ich Energie tanke, damit ich nach Hause gehen kann, um sie dort loszulassen. So, wenn das gelingt, da gibt es in der Tat auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die ganz gezielt zum Beispiel sagen, unsere Führungsarbeit ist generell in Teilzeit und immer in Doppelspitze. Ja? Im Buch haben wir Beispiele dafür gegeben. Oder die von Anfang an, von der Beginn der Schwangerschaft, das mit dem Mitarbeiter entwickeln, wie wird das werden, wenn du wieder zurückkommst? Die haben verstanden, dass hier Mitarbeiter gefördert werden und auch gesund bleiben und auch im Unternehmen bleiben.
Spannend. Ja, also ich hätte da noch richtig Lust, in die Tiefe zu gehen. Ich beobachte das auch, dass es einige gibt, die sich trauen, die da viele neue Wege einfach ausprobieren und andere da eher abwartend, auch typisch deutsch, erst noch weiter analysieren und beobachten, bis irgendwas passiert. Aber was dieses irgendwas ist, weiß man nicht. Joachim, wie hast du denn selbst deine Elternschaft erlebt? Also wenn man dir zuhört, könnte ich mir vorstellen, dass du diese Lernprozesse ja selber mindestens 5, 6, 7 Mal durchlaufen hast und sicherlich dabei auch extrem gewachsen bist. Und sicherlich war das auch ein Impuls dafür, überhaupt diese Arbeit zu starten. Ist jetzt meine Vermutung, aber vielleicht erzählst du es mal selbst.
Ja, also es ist schon so, dass in dem Moment, wo ich dann mit dem Work-Family-Institut 2002 begonnen habe, da waren schon 4 Kinder auf der Welt. Das heißt also, da habe ich schon einige Erfahrungen hinter mir. Und das Ganze ist ja auch dadurch motiviert, dass ja die meisten meiner Kinder Frauen sind, also Mädchen sind, also jetzt Frauen geworden sind und ich mir schon immer Gedanken gemacht habe, was kann ich denn vielleicht auch als Vater für sie tun, im übergeordneten Sinne, ja. So, und als Vater habe ich halt sehr häufig eben erlebt, dieses aus der Komfortzone rausgehen müssen, dass sie einen die Nächte um die Ohren, den Schlaf um die Nacht bringen, die Nacht um den Schlaf so, dass wir uns selbst hinterfragen müssen, wie geht es morgen besser wie heute. Das heißt, ich will damit sagen, permanent zu sehen, ich bin ein Lernender. Und natürlich, wenn ich mehrere Kinder habe und dann auch feststelle, beim zweiten, beim dritten läuft es wieder ganz anders. Ja? Es ist nicht nochmal das Gleiche, sondern ich bin da schon erfahren, aber ich lerne nochmals dazu. Dann hat mich das schon irgendwie auf die Idee gebracht, zu sagen, da steckt vielleicht auch etwas ja, Berufliches drin. Wobei das kam erst so um die Jahrtausendwende, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass da tatsächlich auch ein Business Case drinsteckt für Unternehmen. Bis dahin habe ich eher so als Familienvater vor mich her vagabundiert. Aber ich war immer schon Familienfanatiker.
Fanatisch. Ja. Ah, das ist mir sehr sympathisch. Ja, wir haben ja schon gehört, dass du viele Kinder hast. Und ich kann mir auch das bunte Leben nur ja, ansatzweise tatsächlich vorstellen. Du hast Erziehungsratgeber geschrieben. Ich habe auch das PEP4Kids-Buch zu Hause. Mhm. Du berätst Menschen im Bereich Partnerschaft und Ehe. Mhm. Was würdest du denn aus deinem Einblick in diese Situation sagen? Was sind aktuell die größten Herausforderungen von Eltern, von Familien, von Partnerschaften?
Ja, das steckt, glaube ich, auch im PEP4Kids drin. Ich glaube, dass die größte Herausforderung erstmal für Eltern ist, dass jeder, die Mutter und der Vater, für sich authentisch bleiben muss und gesund bleiben muss. Also wir haben das Basic genannt, eines der 7 Basics ist, achte auf dich selbst. Bei aller Familie, ja, und bei allem Beruf, ich muss ja gesund bleiben. Also die Trägersubstanz muss gesund bleiben, damit ich bestmöglichst für meine Kinder da sein kann. Und das jetzt auf die Partnerschaft übertragen, würde es ja heißen, also auch so eine Balance zwischen Nähe und Autonomie. Also wie kriegen das Paare hin, dass sie fair miteinander verhandeln? Wie lösen wir das auf, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Karriere und Entwicklung und Familienentwicklung? Und ich bin überzeugt, das ist nicht eine einfache Lösung, sondern nur eine faire Lösung, die alle 6 bis 12 Monate neu verhandelt werden muss. Und das fängt, glaube ich, an, schon wenn wir zusammengehen und sagen, wir können vielleicht eine Familie gründen. Da fängt es ja an, das zu besprechen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für junge Familien oder Paare, die Familie werden wollen.
Ja, und definitiv auch eine der größten Themen im Moment. Man hört so viel, wie man, also wie gleichberechtigte Elternschaft, Partnerschaft aussehen soll. Aber es gibt wenig Hilfsmittel, gesund dahin zu kommen. Also ich erlebe tatsächlich viele Paare, die sehr frustrieren, die dieses Ideal erreichen wollen und merken, das geht alles eigentlich nur noch in großem Streit und großem Konfliktpotenzial einher. Und das finde ich schade, dass es da so wenig Hilfsmittel gibt. Und deswegen bin ich froh, dass du da unterstützt und da diesen Bereich auch im Blick hast. Nicht nur die großen Ziele.
Ja, ich denke, das größte Hilfsmittel besteht ja darin, dass wir da in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess drin sind. Also ich bin ja auch nicht derjenige, der die Lösung hat. Aber ich habe zumindest für die nächsten 12 Monate eine Lösung, mit der ich gut leben kann, mit meinem Partner zusammen. Und dann einfach wieder neu Mut zu haben. Ich glaube, es gehört immer Mut dazu, zu sagen, so, wie ist es denn jetzt beruflich? Jetzt möchte ich vielleicht auch einen nächsten Karriereschritt machen in der Familie oder einen Karriereschritt im Beruflichen. Mhm. Und dazu mutig zu sein und den nächstbesten, das muss ja nicht der optimale Schritt sein.
Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist ein absolut mir auch wichtiger Punkt. Nicht die Maximallösung ist nicht immer das, was gerade dran ist. Das nächstbeste in kleinen Schritten, ja, absolut. Mhm. Joachim, jetzt habe ich ja erfahren, dass du ein passionierter Sportler bist. Du kennst Langstreckenläufe. Was ist denn überhaupt ein Ultramarathon? Ist das so hyper lang, noch länger? Du bist ja...
Ja, das geht. Es kann besonders steil sein und besondere Herausforderungen haben, aber meistens geht es um mehr Kilometer als ein normaler Marathon. Wow. Also dann sprich 50 Kilometer, 70 oder 100. Ja. Oder manche mögen es auch noch weiter. Ja. Und in der Pandemiezeit habe ich mir gedacht, ich muss mal wieder meinem Kopf beweisen, dass das Gehirn der stärkste Muskel ist, und habe dann in der Tat mal so einen 100-Kilometer-Lauf visiert und tatsächlich durchgeführt. Ja, das hat funktioniert. Ja.
Krass.
Es ist erstaunlich, was der Kopf alles kann.
Meine Hochachtung dafür. Ich bin noch sehr weit weg davon. Aber wenn wir das mal als Bild nehmen, also Langstreckenläufe, Marathon, Vereinbarkeit, Familie, das Leben ist auch kein Sprint, sondern wirklich ein Langstreckenlauf, muss jetzt nicht mit so extremen Hindernissen und extremen Steigungen verbunden sein, aber trotzdem, es ist ein langer, langer Weg. Welche Fähigkeiten braucht man denn jetzt aus Sicht eines Hochleistungssportlers und Psychologen, diesen Langstreckenlauf sowohl als Familie, als Eltern, aber auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen zu meistern?
Puh, das ist, da braucht man jetzt, glaube ich, noch mal eine Dreiviertelstunde. fangen wir an, wir können ja die paar wenigen Minuten nutzen. Die Unternehmen können sich ja überlegen, wie kommen wir denn dran an diese tollen Skills von den Eltern, weil es ist ja nicht selbstverständlich, von meinetwegen Eltern, die jetzt in Führung, agiler Führung hervorragend vorbereitet sind, wie viele Menschen gibt es, die sagen, ich will gar nicht führen, ich gebe doch gar nicht meine Skills her, wozu solche hergeben, also vergiss es, ja, oder von meinetwegen jemand kann gut Moderation und er sagt, ich will es auch nicht in meinem Betrieb jetzt meine Moderationskenntnisse für Ome hergeben, ja, also das heißt, aus Sicht des Unternehmens gibt es so drei Gates, wo man sich überlegen kann, wie kann ich die denn aufmachen, damit Eltern auch bereit sind, ihre Skills zu präsentieren und zu platzieren am richtigen Ort. Das heißt einmal, sage ich den Eltern, dass ihre Kompetenz bei mir gewünscht ist. Ja? Hat es eine gewisse Bedeutung für unseren Arbeitsplatz? Werden die Eltern merken, dass sie dafür wertgeschätzt werden? Ja, und haben wir überhaupt in unserem Unternehmen eben zu diesem informell gelernten Skills eine Kultur? Beispielsweise die Führungskraft könnte ja ab und zu in dem Jahresgespräch sagen, hey, sag mal, was machst du sonst noch in deinem Leben? Hat das irgendwie Bedeutung für unsere Arbeit? Also das könnte man auch bei dem Thema Elternzeit anwenden. Ja? So, ich glaube, wenn wir uns da auf den Weg machen, aus der Sicht der Kultur, aus der Sicht des Unternehmens, dann kann da extrem viel passieren. Allein mit der Frage, wie hat die Elternzeit dich verändert? Was könnte das für uns bedeuten? Das wäre so was Wertschätzendes für Eltern. Und die würden so, das wäre super. So, und umgekehrt, den Marathon für die Eltern. Ich glaube, es ist gar nicht so ein Marathon. In dem Moment, wo ich als Eltern diese Skills plötzlich sehe und in meinen Händen halte, das ist so was Befriedigendes, so was Sinnstiftendes und so was, wo man plötzlich auch mit einem anderen Standing da ist, ja, und dann tatsächlich damit auch zum Arbeitgeber hingeht, ja schon mit einer ganz anderen Haltung, sagt, ich kann situativ führen. Es gelingt mir, einzuschätzen, wie die Beziehung zwischen demjenigen und mir ist, welche Fähigkeiten er hat und wie schwierig die Aufgabe ist. Ich kann das, ja. Und da glaube ich, wäre eher, ja, das braucht auch der Marathonläufer Geduld, vor allen Dingen in der Vorbereitung, damit er nachher in der Ausdauer sozusagen dann, wenn es weh tut, dann tatsächlich auch Visionen hat, die stärker sind wie der Schmerz. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schmerzhaft. Ja, das wäre viel zu heroisch, was ich jetzt davon geben würde.
Ja, ich finde, das passt sehr, sehr gut auch zum aktuellen Zeitgeist, will ich es einfach nennen. Kinder sind nicht nur oder sind eigentlich keine Belastung. Sie sind Bereicherung, sie sind ein Geschenk. Ja. Und so ist Familie auch ein Geschenk. Und ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, da immer wieder auch einen positiven Blick in dieser Zeit drauf zu werfen. Es ist nicht immer nur als Riesenproblem und große Herausforderung zu sehen, die wir jetzt lösen müssen, beruflich oder auch privat, sondern ja, das Ziel ist das Entscheidende. Wo wollen wir denn hin und warum haben wir das gemacht?
Und dieser Ansatz, dieses Work-Family-Enrichment, das ist halt reine positive Psychologie. Also nicht im Sinne von, wir denken positiv und da wird alles gut, sondern es geht wirklich nicht davon aus, was sind denn die Konflikte zwischen Beruf und Familie, sondern es fragt, wo sind die beiden Freunde, wo sind die Bereicherungen aus beiden Lebensbereichen. Und das mal in den Blick zu nehmen und das zu fördern, das, glaube ich, ergibt einen starken Sinn.
Ja, absolut. Das kann ich bestätigen. Joachim, jetzt gibt es zum Schluss für dich auch noch zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe lautet, in einem Satz, was wäre dein ultimativer Tipp für die Generation Familie und Beruf?
Also vielleicht sowas in der Richtung, bleib authentisch, vernetzt euch und fordert eure Stärken im Job. Also da wäre das drin mit dem, in der Familie authentisch, gesund bleiben, ja, also achtet da wirklich auf dich, aber auch in das Unternehmen zu gehen und dort meine Stärken zu fordern, zu sagen, ich möchte das gern zeigen, mhm. Wo habe ich die Gelegenheit und wo kriege ich auch meinen Nutzen davon, ja.
Und jetzt in 3 Worten, was glaubst du, wird es schwer, was glaubst du, Joachim, wie wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen?
3 Worte. Okay, dann mache ich immer ein Wort und einen Doppelpunkt dahinter. Das eine ist Flexibilität in jedem Fall. Das heißt also, Vereinbarkeit von morgen wird stärker auf Flexibilität und gegenseitige Unterstützung setzen. Und das heißt nicht, dass ich nur noch von zu Hause arbeite. Es braucht genauso eine Balance zwischen Remote- und Präsenzarbeit. Mhm. Das wissen wir heute auch nach der Pandemie. Das wäre einmal Flexibilität. Das zweite Selbstbewusstsein. Was ich davor jetzt, glaube ich, auch gesagt habe, also Eltern werden sich ihrer elterlichen Skills so bewusst sein, dass sie sie nicht billig hergeben, sondern sie wirklich verhandeln. Das ist ein Stück weit auf den Marktplatz stellen und zu sagen, wenn ihr mich haben wollt, ich bin Papa, ja, und ich kann das, ich habe Geduld, ich kann priorisieren, ja, ich habe agiles Wissen, Erfahrungswissen, und wenn ihr mich wollt, dann müsst ihr mir was bieten. Und das dritte ist, von unternehmerischer Seite wird die Vereinbarkeit darin aussehen, dass es eine familiensensible Führung gibt. Mhm. Ja, dass also Führungskräfte sehen den riesen Nutzen davon. Und man könnte nicht nur sagen familiensensibel, sondern vereinbarkeitssensibel würde ich das vielleicht dann nennen. Also das Privatleben und Berufsleben gemeinsam den besten Nutzen bringen. Und da kann man als Unternehmen und als Führungskraft durch mini kleine Weiterbildung so viel verändern, so dass, und der Erfolg ist so toll, das sind gesündere Mitarbeiter, das sind produktivere Mitarbeiter, nachweislich durch wissenschaftliche Studien, und es sind Mitarbeiter, die viel mehr gebunden sind ans Unternehmen und für die Rekrutierung ist natürlich auch einen großen Sinn macht. Also Flexibilität, Selbstbewusstsein und familiensensible Führung.
Sehr gut, Joachim. Das waren die längsten 3 Worte in meinem Podcast. Aber sie waren so wertvoll, gerade der letzte Punkt. Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal reingegeben hast. Und jetzt danke ich dir erstmal für die Zeit und dass du da warst und wünsche dir alles, alles Gute und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg bei dieser so, so wichtigen Arbeit. Danke dir.
Anna, ich danke dir für die Gelegenheit, das mit dir hier so zu besprechen. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Das war Future Family, Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in 2 Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gern unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.